So, erstmal hier vorbereiten und euch gar nicht anschauen, gell? Ich freue mich so sehr, heute hier bei euch zu sein. Danke für die herzliche Begrüßung. Ich weiß nicht, zu wem ich es gesagt hat. Ich glaube, es war die Annette, wo ich gesagt habe, es fühlt sich irgendwie wie ein Heimkommen an. Also einfach total schön. Ich freue mich, bei euch zu sein. Ich freue mich über die Einladung, die ausgesprochen wurde, auch über die Wertschätzung, dass ich heute so ein bisschen von mir, von meinem Dienst erzählen darf und euch auch mit in das Thema, was gerade schon im Predigttext so ein bisschen angesprochen wurde, dass ich euch damit hineinnehmen darf. Ich freue mich riesig. Ich weiß nicht, ob jeder mich kennt. Mein Name ist Selina Streitenberger, für alle, die mich nicht kennen. Ich wohne jetzt seit 2 Jahren mit meinem Mann in Speyer, fast 2 Jahren. Vor 2 Jahren war ich noch hier und hatte meinen allerletzten Gottesdienst mit euch, was so ein Segen war. Genau, und jetzt bin ich in Speyer und bin Brotmissionarin und verteile Brot an sozial schwache, einsame und obdachlose Menschen und begegne ihnen einfach, verbringe Zeit mit ihnen und bin einfach da. Genau, ich darf nachher auch noch ein bisschen bei den Informationen erzählen, was ich da so erlebe oder wie ihr euch das so vorstellt, was eine Brotmissionarin ist. Ich darf aber auch selber sagen, ich bin selber überrascht über den Weg, den Gott da mit mir ging, weil ich selber gar nicht so geplant habe, dass ich das Brot auch für mich eine Brücke ist, um Menschen zu erreichen für Jesus. Genau. Also ich freue mich total, hier heute bei euch zu sein und ich freue mich, mit euch über ein Herzensthema von mir zu reden, was ganz viel mit meinem Dienst zu tun hat als Brotmissionarin und was eigentlich, also was zum einen für mich mein Kompass ist und zum anderen, warum ich letztendlich als Missionarin in Speyer, nach Speyer gegangen bin. Und zwar war das Ganze oder liegt das Ganze in einem Zitat von Mutter Teresa. Ich weiß nicht, wer kennt von euch Mutter Teresa, ist ziemlich bekannt. Genau, und die, vielleicht kennt ihr dann auch dieses Zitat. Und zwar hat sie ein Zitat gesagt, was mich damals schon mit 17 total berührt hat und ins Fragen gestellt hat, was dann dahinter steckt. Und das ist auch das, warum ich diesen Dienst an diesen sozial schwachen Menschen heute mache. Und zwar geht das Zitat folgendermaßen. Sie sagt, Einsamkeit ist die größte Armut dieser Welt. Einsamkeit ist die größte Armut dieser Welt. Und als ich das Zitat gelesen habe und immer wieder berührt mich das, weil es schon eine ziemlich steile und eine krasse Aussage ist, wenn wir uns mit Armut beschäftigen oder mit Not in dieser Welt beschäftigen. Und ich finde es aber so krass, dass Mutter Teresa dieses Zitat gesagt hat, weil es hätte keine besser sagen können als sie oder glaubwürdiger, weil wer sich mit dieser Frau beschäftigt, beschäftigt sich mit einer Frau, die zutiefst in den Slums von Kalkutta in Indien gewohnt hat. Ja, sie war den Ärmsten der Ärmsten, war sie gleich. Sie nannten sich Nonnen of Charity, also sie widmen sich der ganzen Armut. Sie haben sich entschlossen, arm zu sein als Nonnenorden. Diese Nonnen gibt es heute auch noch, sogar weltweit, auch hier in Deutschland, die sich eben in diese Armut begeben, ganz bewusst für den Herrn. Und die Mutter Teresa, die also in den Slums war, die Armut erlebt hat tagtäglich, was wahrscheinlich herzzerreißend war, wenn wir uns mit Armut beschäftigen. Und in all dem sagt sie, in dieser krassen Armut, die sie selbst erlebt, ganz persönlich, nimmt sie eine einzige heraus, die anscheinend die allergrößte ist, und zwar die Einsamkeit. Und ich finde das ziemlich krass, dass sie was als größte Armut bezeichnet, was äußerlich erstmal überhaupt nicht sichtbar ist, aber was innerlich vielleicht schon schreit. Einsamkeit, die größte Armut der Welt. Und ich habe mir auf die Fahne geschrieben als Brotmissionarin, wenn das wirklich die Wahrheit ist, wovon ich persönlich überzeugt bin, dann möchte ich mich mit meinem ganzen Leben dafür einsetzen, für diese Not, dass sie gesehen und geliebt wird von diesen Menschen. Und ich möchte uns noch ein bisschen tiefer mit hineinnehmen, was ist eigentlich Einsamkeit, damit wir alle so im gleichen Boot sind. Ich weiß nicht, was du so mit Einsamkeit verbindest oder ob du das ganz persönlich auch kennst in deinem eigenen Leben. Ich bin davon überzeugt, jeder, der ganz tief in sein Herz schaut, hat Punkte oder Situationen oder Dinge, wo wir uns einsam fühlen. Und Einsamkeit, was Mutter Teresa meint, ist nicht ein Alleine-Sein. Wenn wir heute uns um Einsamkeit drehen und ich von Einsamkeit rede, rede ich nicht davon, dass man alleine ist. Denn du kannst alleine sein, aber fühlst dich überhaupt nicht einsam. Ja, vielleicht suchst du sogar manchmal das Alleine-Sein, um einfach mal durchzuschnaufen, um einfach mal Zeit für dich irgendwie so zu haben. Es gibt auch verschiedene Leute, die gehen in die Einsamkeit, die gehen in die Wüste, um zu sich selber zu finden und setzen sich dem ganz bewusst aus, aber davon ist nicht die Rede. Das meint hier nicht die Not der Einsamkeit. Es ist kein Alleine-Sein, sondern einsam kannst du selbst hier heute im Gottesdienst sein. Das sind viele Leute um dich rum, aber vielleicht fühlst du dich trotzdem einsam, alleine. Also können wir einsam sein, obwohl wir in der Masse drinnen sind. Also ist Einsamkeit was Innerliches, ein Gefühl. Und Mutter Teresa beschreibt es nochmal ganz tief und was es total auf den Punkt bringt, was ich so schön finde. Sie beschreibt Einsamkeit so, es ist ein Nicht-Gesehen- und sich Nicht-Geliebt-Fühlen. Einsamkeit ist ein sich nicht gesehen und sich nicht geliebt fühlen. Also überall dort, wo wir vielleicht uns nicht gesehen und geliebt fühlen, fühlen wir uns einsam. Dann haben wir die Einsamkeit, die Not der Einsamkeit gegriffen. Da kannst du alleine sein oder in Gemeinschaft. Wenn du dich nicht gesehen und nicht geliebt fühlst, fühlst du dich einsam. Und die Not der Einsamkeit ist so groß. Ich glaube, durch die Pandemie wurde es natürlich noch mal größer und klarer und greifbarer. Mutter Teresa hat aber viel weiter davor gelebt und dieses Zitat ins Leben gerufen. Und die Not der Einsamkeit ist so krass, dass Johannes Hartl ein Zitat bringt, dass er sagt, Einsamkeit ist genauso schädlich wie Rauchen. Ziemlich heftig. Was mich auch berührt hat, Einsamkeit ist so schlimm wie Rauchen. Was bedeutet, wenn wir einsam sind und es über eine lange Zeit geht, macht es uns krank. Und vielleicht macht es den einen oder anderen so krank, dass psychische Krankheiten kommen. Dinge, die plötzlich hochsteigen, Depressionen kommen. Und Einsamkeit kann schlussendlich auch bis in den Suizid führen. Und ich glaube, wir sind in einer Gesellschaft angelangt, auch nochmal durch die Pandemie, umso mehr und umso verstärkter, wo wir uns diesem Thema widmen müssen, wo wir uns nicht abschotten dürfen, sondern wo wir mit diesem Blick auf den anderen, auf uns selbst, auf Jesus, wissen dürfen, dass Einsamkeit ein sich nicht gesehen und sich nicht geliebt fühlen ist. Und jeder von uns fühlt sich in einem Punkt oder in dem anderen einsam, ganz bestimmt, wenn du ganz, ganz ehrlich zu dir selber bist. Und ich finde es an der Stelle so schön, weil wir können menschlich anderen manchmal gar nicht so gerecht werden. Wir können uns nicht immer sehen und wir können uns nicht immer lieben. Und da zeigt sich dieser andere Horizont auf, den wir haben, dieser Schatz. Dieser Schatz, der sich Jesus nennt und der sagt, ich bin ein Gott, der dich sieht. Und ich möchte mit uns in eine Geschichte reinschauen, wo Einsamkeit und ein Nicht-Gesehen-Werden so auf der Hand liegt. Und wo es ziemlich dramatisch zugeht. Und in dieser Einsamkeit haben wir einen Gott, der uns sieht und der uns liebt. Und ihr habt gerade die Geschichte gehört von der Hagar und von der Sarai, die ziemlich herausfordernd ist. Also wenn du dich da mal reinfühlst, will man nicht mit den beiden tauschen. Zum einen nicht mit der Sarai, für die es unglaublich herausfordernd ist, sie wahrscheinlich keinen anderen Ausweg mehr sieht und sagt, okay, vielleicht sind Gottes Pläne doch anders. Abraham, nimm dir die Hagar und vielleicht soll die Linie deiner Nachkommen mit der Hagar werden. Also nimm die Hagar, die Sklavin von ihr, und Hagar wird tatsächlich schwanger. Und dann beginnt dieser Clinch auch zwischen den beiden Frauen, was völlig verständlich ist. Und ich finde es so schön, wenn wir in die Bibel schauen und uns mit den Namen beschäftigen, zeigt es so viel von dem, was eigentlich der Text aussagt, beziehungsweise wofür diese Person steht. Und Hagar, um die es heute für uns geht, Hagar heißt die Fremde. Eine fremde Sklavin für die Sarai aus dem fremden Land. Keine Rechte, ja, die muss den Abraham heiraten. Keine Chance für sie, sie hat da kein Mitspracherecht. Und sie hat auch noch den Namen die Fremde. Das heißt, jedes Mal, wenn man sie ruft, Hagar, komm, heißt es, hey Fremde, komm her. Und wer fremd ist, ist irgendwie doch nicht zugehörig, oder? Ständig die Fremde. Die Fremde. Und jetzt noch diese Situation mit dieser Schwangerschaft. Und dann wird sie noch gedemütigt von der Sarai. Und es ist unaushaltsam, sodass die Hagar, die Fremde, keinen anderen Ausweg mehr sieht, als zu fliehen. Ziemlich verrückt, und das Verrückteste ist, wohin sie flieht, ist keine gute Idee. Sie flieht in die Wüste. Ja, die Hagar flieht in die Wüste, da wo kein Leben ist, da wo Dürre ist, da wo niemand ist, da wo der Tod vielleicht sogar auf sie wartet, weil nichts da ist, kein Grün, vielleicht nicht mal ein Wasser. Sie begibt sich also auf eine Flucht hinein, in was, was völlig irre ist. Das zeigt ihre Not, dass sie da hinein flieht. Und dann passiert das, wie schön wir Gottes Charakter jetzt erleben in dieser Geschichte. Und zwar steht hier, dass die Hagar in der Wüste ist. Und es steht, der Engel des Herrn fand die Hagar. Und wenn man was findet, muss man vorher was suchen. Die Fremde, die keiner kennt, die gerade flieht, die irgendwie keinen Namen hat, die irgendwie nicht zugehörig ist, die vielleicht sogar keiner vermisst in der Wüste. Da schickt Gott einen Engel des Herrn, um sie zu suchen, und er findet sie. Er findet die Hagar. Und er spricht sie an. Hagar, woher kommst du und wohin gehst du? Und ich finde es so schön, weil das schon wieder so aufzeigt, dass wir einen Gott haben, der auf dein Herz sieht. Der Engel des Herrn fragt, woher kommst du? Was ist deine Situation, aus der du gerade kommst? Was hast du erlebt? Was ist deine Geschichte? Ja, Gott weiß alles, natürlich, aber ich glaube, wir brauchen das, dieses Gesehenwerden von ihm. Wer bist du? Was war gerade? Auch für die ganzen Flüchtlinge, die hier gerade aus der Ukraine hineinkommen, glaube ich, ist das eine Schlüsselfrage, sie, wenn es verbal möglich ist, zu fragen, wer bist du? Woher kommst du? Was hast du erlebt? Wie geht's dir? Abzuholen im Hier und Jetzt. Ganz ehrlich, ganz echt, ganz wie wir uns fühlen. Und die zweite Frage war wahrscheinlich ziemlich herausfordernd für die Hagar. Die zweite Frage ist die Frage, wohin gehst du? Das wusste die Hagar wahrscheinlich überhaupt nicht. Weil in der Wüste kann man sich auch verirren. Sie ist einfach mal weggerannt. Kennt ihr das, wenn ihr einfach mal wegrennt, weil da Situationen sind, wo ihr keinen Ausweg kennt, wo ihr hoffnungslos seid, wo ihr ohnmächtig seid, wo Dinge sind, die nicht gelöst werden können, einfach mal weg. Und dann weiß man auch gar nicht, wohin oder was kommt. Und der Engel des Herrn fragt sie, wohin gehst du? Aber das Schöne in diesem Text ist, dass die Hagar darauf gar nicht antworten muss, sondern der Engel des Herrn übernimmt diese Antwort. Und in erster Linie scheint die Antwort über die Maßen herausfordernd. Da will ich nicht mit der Hagar tauschen. Und zwar sagt der Engel des Herrn zu ihr, liebe Hagar, du musst wieder zurück. Geh zurück in die Situation, aus der du gerade geflohen bist und demütige dich unter die Hand von der Sarai. Da ist sie doch gerade raus. Jetzt begegnet ihr schon der Engel des Herrn und der sagt auch noch, geh zurück. Ziemlich überfordernd. Also ich wäre überfordert mit dieser Aussage. Aber ihr kennt das Ende der Geschichte. Die Sabine hat es vorgelesen und wir wissen, dass die Hagar zurückging. Und die Hagar, würde ich mal behaupten, kann nur zurückkommen, weil das, was jetzt passiert, in diesem Text passiert. Und zwar malt der Engel des Herrn einen wunderschönen Verheißungsregenbogen über diese Fremde, die zurück muss in ihre Situation, um sich zu demütigen. Da wartet eine Riesenverheißung auf sie. Sie, die niemand kennt, da wartet eine Nation, die in ihr heranwächst. Ja, ihr Sohn ist nicht einfach nur irgendein Kind, sondern auf ihrem Sohn liegt eine Verheißung Gottes für Nationen. Das wird was bewegen. Und die Hagar, die hat das so berührt. Und Gott hat ihr auch noch gesagt, wie sie ihren Sohn nennen soll. Und zwar, sie soll ihn Ismael nennen. Und auch das zeigt wieder so schön, dieser Name, der auch Hagar jeden Tag erinnert, wenn sie ihren Sohn ruft, dann ruft sie ihn mit Gott hört. In diesem Text lesen wir, dass hier steht, Gott hat dein Elend gesehen. Gott hat dein Elend gesehen, er hört dein Gebet. Und jedes Mal, wenn die Hagar ihren Sohn Ismael ruft, wird sie erinnert an diese mächtige Verheißung, die auf ihrem Leben liegt. Gott hört, mein Gott hört. Ismael, komm. Ja, immer wieder, da liegt eine Verheißung auf dieser Frau, die keiner kennt, aber sie hat einen Gott, der sie sieht unter all den vielen Menschen und der sie herauszieht und herausliebt und in eine Stellung begibt, die nicht mehr als Sklavin ist, innerlich. Ja, und es muss sie so gestärkt haben, dass sie wieder zurück konnte. Und aber bevor sie zurück ist, hat sie einen Brunnen gebaut. Also hat sie in dieser Dürre was gebaut, was Leben hervorbringt. Und kennt ihr das aus eurem eigenen Leben, dass ihr durch die tiefsten Wüsten gegangen seid und euch gefragt habt, boah, wie kann hier irgendwie Leben rauskommen? Dann kommt irgendwie irgendwas mit Gott. Und Gott tut und Gott arbeitet und plötzlich sprießt ein Brunnen des Lebens heraus. Und das wünsche ich uns von ganzem Herzen für eure Wüstenzeiten, die jeder einzelne von euch durchgeht. Dass es Brunnen für unsere Seelen werden, wo wir merken, wir sind mit einem lebendigen Gott unterwegs. So nennt sie den Brunnen. Brunnen des lebendigen Gottes, der mich sieht. Und wenn du den Brunnen jetzt noch nicht siehst in deiner Wüste, ist es eine Verheißung auch für uns heute, dass Gott am Werk ist, dass du einen Gott hast, der dir hinterherläuft in die Wüste und der dich findet, der dir Verheißung zuspricht, selbst wenn du denkst, du bist niemand, und der dir Würde gibt, der dir innerliche Kraft gibt. Und wenn wir uns gesehen und geliebt fühlen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Hagar muss es wohl auch so gegangen sein. Wir haben vorher mit der Leonie so ein schönes Lied gesungen. Da hieß es, du bist der Gott, der mein Herz belebt. Ich weiß nicht, wie ging es weiter. Du bist der Gott, der mein Herz belebt. Du bist der Gott, der mein Haupt erhebt. Du bist der Gott, der mein Haupt erhebt. Du bist die Stimme, die mich ruft. Du gibst mir Rückenwind. Und das hat die Hagar erlebt. Ein Gott, der sie sieht und herausliebt, ganz tief in ihrem Herzen. Und Liebe und gesehen werden hat eine Kraft. Und Liebe hat einen Namen, Jesus. Und den trägst du in deinem Herzen. Du trägst einen Gott, der dich sieht in deinem Herzen. Und das ist so eine Kraft, mit der du unterwegs bist. Ja, Jesus ist anders. Manchmal irgendwie so ganz still und leise und ganz sanft und nicht so laut. Aber er lebt in dir. Und in meinem Dienst als Brotmissionarin möchte ich Menschen, die das nicht kennen und die sich nicht von Menschen gesehen fühlen und nicht geliebt fühlen, die zutiefst in ihrer Einsamkeit berührt sind, den möchte ich begegnen. Und zwar mache ich das so. Durch verschiedene Umwege bin ich ins Brotbacken gekommen und back Brot mit eigenem Sauerteig. Wer Sauerteig kennt, der weiß, dass der seine Zeit braucht und es steckt ganz viel Liebe in diesem Brot. Und dieses Brot bekommen einfach die Menschen von mir, wo ich das Gefühl habe, die brauchen das gerade, dass sie spüren, sie sind zutiefst gesehen und zutiefst geliebt. Und dann gehe ich hin. Und manchmal ist es nicht mehr als diese eine kleine Begegnung, als dieses eine, ich sehe dich. Und ich könnte wahrscheinlich jetzt noch ewig weiter erzählen, aber ich darf euch gleich noch ein bisschen von meinem Dienst erzählen. Aber ich möchte uns Mut machen, der Not der Einsamkeit ins Auge zu schauen. Und dass wir wissen, jeder von uns hat die Kraft, dass wir andere Menschen sehen und lieben. In ganz unterschiedlichen Art und Weisen, wie uns Gott gemacht hat. Auf dieser Tasche steht drauf, bleib einzigartig. Nicht jeder muss hier Brot verteilen. Ja, in deiner Gabe, die Gott dir geschenkt hat, bist du berufen, andere Menschen zu sehen und zu lieben. Da musst du dir kein Bein rausreißen. Da musst du vielleicht auch noch nicht mal was von Jesus erzählen. Aber ich bin davon überzeugt, wenn wir ihn ganz tief in dem, was wir ganz natürlich tun, ob das hier vorne singen ist, ob das was anderes ist, was du tust, wenn du einem Menschen begegnest, nehmen wir an, Flüchtlingen, die gerade nach Deutschland kommen, die Dinge auf dem Herzen hast, wo du das Gefühl hast, für diese eine Person, ich kann nicht alle retten und ich kann nicht für alle da sein. Aber wir können das machen, wo wir das Gefühl haben, die eine Person, für die habe ich besonders viel Liebe. Und da habe ich das Gefühl, die braucht es gerade, dass ich sie sehe und dass ich sie liebe. Vielleicht sogar ohne Worte. Und ich wünsche uns allen ganz, ganz viel Kraft und ganz, ganz, ganz viel Segen und vor allem den Heiligen Geist, dass wir spüren, welchen Menschen wir in der Einsamkeit begegnen sollen. Aber auch für jeden Einzelnen von uns wünsche ich uns immer wieder, dass wir zur Ruhe kommen und in unserer eigenen Einsamkeit wissen, dass wir einen Gott haben, der uns sieht. Und um das noch praktisch zu machen, beziehungsweise was eigentlich der letzte Feinschliff ist, und damit kommen wir zum ganzen Ende. Es gibt einen einzigen Gottesnamen zum Gott, der mich sieht. El-Roi. El-Roi kommt nur an dieser einen Stelle in Genesis 16 vor. Du hast einen Gott, der mich sieht. Nur die fremde Hagar, die keiner sieht, die davonläuft in die Wüste. El-Roi mit Hagar. Stell dir mal vor, in deiner Einsamkeit hast du einen Gott, selbst wenn du dich fremd fühlst. Und stell dir das mal vor, du bist die Hagar und du alleine in der Bibel hast diese Betitelung, dass du diesen Gottesname, dass ihr da so connected seid. El-Roi. Und wenn du dich persönlich einsam fühlst, dann darfst du gewiss sein, Gottes Namen haben Kraft. Es gibt verschiedene Gottesnamen und in dem Fall El-Roi. Wenn du dich einsam fühlst, dann sag das dir doch einfach mal El-Roi. El-Roi, ich habe einen Gott, der mich sieht. Und wenn das das einzige Gebet ist, was du gerade in der Moment beten kannst, El-Roi, im Namen Gottes ist Kraft. Und wenn du ihn aussprichst, wirst du sehen, wie er eine Quelle, einen Brunnen in deinem Herzen baut, der dich neu belebt. El-Roi. Ganz viel Segen euch.